Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich begrüße heute Herrn Wilfried Beschner. Herr Beschner, sind Sie mit in der Leitung?
Hallo?
Herr Beschner? Ah, jetzt sind Sie in der Leitung. Schön.
Ja.
Schön, Sie in der Leitung zu haben. Herzlich willkommen bei Radio Evolve. Es freut mich, dass wir Sie heute hier mit dabei haben. Und wir haben Sie eingeladen. Sie sind emeritierter Professor für Bewusstseinspsychologie an der Uni Oldenburg. Aber Sie haben auch eine Initiative gegründet, die nennt sich Kooperative Werden. Und wir haben kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass Werden und Werdensbegleitung ein Thema ist, wo etwas, was früher mehr im Bereich der herkömmlichen Psychotherapie und Psychologie angesiedelt ist, eine andere Form von Menschenbegleitung mit, ich sag mal so, mit Tiefgang sein kann. Sagen Sie doch uns ein paar Worte, Werdensbegleitung, kooperative Werden, was soll man sich darunter vorstellen?
Ja, vielleicht kann ich das am besten so sagen, dass ich ja eine lange Karriere als Psychotherapeut auch habe und außerdem eben sehr viel im Bereich der Klinikberatung gemacht habe. Und dabei fiel mir dann eben auf, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich doch vieles gewandelt hat. Wenn man es so betrachtet und es vielleicht auf zwei Begriffe bringt, dann kann man sagen, man könnte unterscheiden zwischen dem Gesundwerden eines Menschen und dem Heilwerden eines Menschen. Mhm. Und so wie es heute meist praktiziert wird, geht es eher um das Gesundwerden eines Menschen. Und das ist wiederum verknüpft damit, dass sich eben in den letzten Jahren und Jahrzehnten das Gesundheitswesen gewandelt hat. Wir sprechen nicht mehr von einem Gesundheitswesen, sondern von einem Gesundheitssystem oder einem Gesundheitsmarkt.
Ja.
Und das wiederum bedeutet, dass Gesundheit und Krankheit zu Waren geworden sind, ohne H. Mhm. Sind zu Waren geworden. Und welche Folgen das hat, kann man, glaube ich, leicht erkennen, wenn man mal ins Krankenhaus muss und dann erfährt, wie mit einem umgegangen wird. Und diese Veränderung, dass Menschen nicht mehr sozusagen in ihrem tiefsten Menschsein erkannt werden, sondern als sozusagen etwas, an dem, in dem Sinne eine Renditeerwartung sich vollzieht, das hat mich dann zunehmend gestört und dann dazu veranlasst zu sagen, das kann ich jetzt gleich noch weiter ausführen, aber das muss sozusagen eine Alternative bekommen, nämlich, dass man sich wieder darauf besinnt, worum geht es eigentlich für einen Menschen? Und das ist eben, fasse ich jetzt kurz unter dem Begriff Heilwerden oder Ganzwerden zusammen.
Ja. Sie haben es ja ein bisschen auch mit dem Wort angedeutet, sich wieder darauf besinnt, dass es hier etwas ist, wo es traditionellerweise in unseren menschlichen Gesellschaften Bezugssysteme dazu gab. Das war oft die Religion, das war oft die Spiritualität. Jetzt darf ich dazu sagen, dass Sie ja nicht nur Gesundheitspsychologe sind, sondern Sie sind auch jahrelanger, wenn nicht auch jahrzehntelanger Zen-Praktikant. Und Sie sind auch Praktikant von Qigong und haben hier auch einige Bücher für Qigong geschrieben. Das heißt, wenn Sie von Heilsein sprechen, geht es durchaus auch um Bereiche, die traditionell eher in diese, ich meine, spirituell-religiösen Bereiche verstanden worden sind. Frage mal, ist dem so? Und wenn dem so ist, Was ist heute, dass das heute neu gefasst werden muss?
Das ist völlig richtig, was Sie da berichten und herausgehört haben. Also herkömmlicherweise würde man die Entwicklung, die man nimmt, wenn man eben Zen praktiziert oder wenn man Qigong praktiziert, als spirituell bezeichnen. Mhm. Ich habe mich von diesem Wort gelöst, weil es häufig eben zu Missverständnissen kommt, dass man, wenn man eben sagt spirituell, dann wird das verknüpft mit irgendwelchen Religionen oder irgendwelchen Weltanschauungen. Und da ich ja ein Wissenschaftler bin, wollte ich sozusagen nicht immer diese Tradition des Denkens oder der Praxis mit mir herumtragen oder aufrufen, sondern ich suchte nach einem Begriff, der in dem Sinne erst einmal frei ist. Und das war für mich eben das Wort Bewusstsein. Und so konnte ich dann für mich eben sagen, ich betreibe eine Psychologie des Bewusstseins. Und das Faszinierende ist, dass man all das, was im Bereich der beispielsweise der spirituellen Erfahrungen auftaucht, dass das nun eben dort genauso beschrieben werden kann und genauso in Worte gefasst werden kann, sodass ich für mich eben sagen konnte, ja, ich praktiziere Zen oder Qigong und das trägt dazu bei, dass ich mit mir Bewusstseinsbildung mache. Und ich fände es toll, wenn, um das vielleicht so als Stichwort zu geben, wenn Bewusstseinsbildung eben vielleicht mal in ferner Zukunft, aber vielleicht auch in näherer Zukunft fast so etwas wie ein Schulfach werden könnte. Ich meine, es gibt jetzt ein anderes Wort, das politisch korrekt geworden ist, das Wort Achtsamkeit. Und aber auch da muss man jetzt eben aufpassen, dass das nicht wieder verkürzt wird. Auch darüber können wir dann nochmal reden, über die Verkürzung von Achtsamkeit. Aber diese Bewusstseinsbildung wäre für mich eben ein wesentlicher Punkt des menschlichen Lebens, um dann eben entdecken zu können, dass es mehr gibt als unser herkömmliches Bewusstsein, in dem wir uns eben im Alltag befinden.
Jetzt haben Sie natürlich auch vom Heilwerden gesprochen. Und das Heilwerden hat zwar keine direkte spirituelle Konnotation, aber da wird durchaus mehr, schwingt mehr mit als mit dem Wort Bewusstseinsbildung, weil Bewusstseinsbildung, wenn ich das einmal so flapsig sagen darf, könnte man ja auch von Staatsbürgerbewusstsein oder ähnlichem Bewusstsein sprechen. Das meinen Sie ja zumindest nicht nur. Wenn Sie von Heilwerden sprechen, darf man ja wahrscheinlich auch die Gegenfrage stellen, was ist denn Unheil? Oder was will denn hier eigentlich geheilt werden? Wie verstehen Sie diesen Begriff?
Ich kann es vielleicht so beschreiben. Ich gehe davon aus, dass es in jedem Menschen ein Potenzial gibt. Ein Potenzial, das dieser Mensch sozusagen mit sich in die Welt bringt. Und dieses Potenzial will erkannt werden und will gelebt werden und will eben sozusagen sich leiblich auch manifestieren können. Und wenn ich es vielleicht emphatisch ausdrücke, könnte ich sagen, ich bin ein Experiment des Kosmos. Also jeder Mensch ist sozusagen etwas ganz Würdevolles, nämlich etwas ganz Einzigartiges. Und er soll eben nicht nur den Normen und den Erwartungen einer Gesellschaft entsprechen, sondern umgekehrt, wir sollen eben über die Methoden der Bewusstseinsbildung sollen wir offen werden können für das, was und empfänglich werden können für das, was sozusagen mit uns eben eine Sehnsucht hat, was ich verwirklichen möchte, was ich zeigen möchte, was sich eben als in unserer leiblichen Erscheinung dann auch werden möchte.
Mhm. Dann werden natürlich sehr viele Menschen sehr verschiedene Antworten haben, was hier werden möchte. Und das könnte ja, ja, auch einfach ein herkömmlicher Gesundheitsbegriff sein und tauglich für Beziehungen, tauglich für Arbeitsverhältnisse. Ja. All das ist ja wahrscheinlich auch mit gemeint. Trotzdem nehme ich an, auch aus dem heraus, dass Sie das ja auch mit, ich sag mal, ungewöhnlichen Methoden wie Qigong und Zen-Meditation betreiben, dass da durchaus auch mehr gemeint ist. Darum frage ich einfach mal so direkt nach, was will denn hier werden?
Vielleicht kann man es noch ein bisschen anders formulieren. Gerne. Wir sind ja gewöhnlicherweise in unserer Gesellschaft sehr ich-bezogen. Mhm. Und also wir könnten vielleicht sagen, in unserem herkömmlichen Alltagsbewusstsein, Alltagswachbewusstsein, da begreife ich mich als jemand, der seine Geschichte erzählt. Also ich bin es, der meine Lebensgeschichte erzählt. Ja. Und also dann haben wir eben solche Sätze wie ich plane, ich entscheide, ich entwickle mich, ich weiß, wie meine Lebensgeschichte aussehen soll und ähnliches mehr. Ja. Also es ist sozusagen diese Betonung des Ich. Und ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist auch, dass man dann für sich sagen kann, ich kontrolliere mein Leben. Mhm. Und das ist ja eine, also ich kontrolliere meine psychischen Vorgänge, ich kontrolliere mein Denken, ich kontrolliere mein Fühlen, ich kontrolliere mein Handeln. Und wie tiefgreifend das bei einem Menschen eingreift, wenn die Kontrolle verloren zu gehen droht oder eventuell verloren geht, sieht man ja immer dann, wenn einem Menschen gesagt wird, dass er an einer erkrankt ist, und so wie diese Krankheit aussieht, wird diese Krankheit sozusagen autonom sein. Also eine Diagnose Krebs wird beispielsweise für die Menschen in der Regel ein tiefgreifender Einschnitt sein, weil sie ja damit zugestehen müssen, hier ist etwas außer Kontrolle geraten. Und es ist ihnen nicht möglich, einfach das nun wieder unter Kontrolle zu bringen, weder kurzfristig, möglicherweise nicht mal längerfristig, sondern sie werden sich damit abfinden müssen, dass hier nun eben etwas geschieht. Etwas geschieht. Und das steht eben im Widerspruch zu unseren herkömmlichen Auffassungen. Und ich will vielleicht noch einen Gedanken anschließen, weil er ist mir wichtig. Diese Idee der Kontrolle, also dieses Paradigma von Kontrolle, das zeigt sich ja nicht nur im Hinblick auf unser persönliches Leben, sondern wir werden ja auch trainiert, dass wir diese Idee der Kontrolle für andere Prozesse, gesellschaftliche Prozesse oder technische Prozesse akzeptieren. Also wenn wir diese Idee der hundertprozentigen Kontrolle nicht akzeptieren könnten, dann könnten wir solche hochkomplexen technischen Einrichtungen wie beispielsweise einen Atomreaktor können wir nicht betreiben, weil die Voraussetzung dafür ist, dass wir sagen, wir können über Jahrzehnte, über Jahrhunderte, über Jahrtausende, können wir all die Prozesse, die wir mal in Gang gesetzt haben, die können wir fehlerfrei, hundertprozentig fehlerfrei kontrollieren. Mhm. Und das finde ich immer so spannend, dass es eben den politischen, gesellschaftlichen Entscheidungsträgern gelungen ist, eine solche Mentalität bei uns zu erzeugen und auch eine Akzeptanz zu erzeugen, dass wir da nicht rebellieren, sondern sagen, ja, das wird schon irgendwie gehen.
Jetzt haben Sie natürlich das Dilemma schon ein bisschen mitformuliert. Weil es müssen ja nicht unbedingt Atomreaktoren sein. Da gibt es ja zumindest in Deutschland jetzt einen weiten Konsens, dass man die vielleicht besser nicht kontrollieren können muss, sondern am besten nicht hat. Aber ja. Es gibt genügend andere Einrichtungen von unserer Gesellschaft. Es muss ja nicht nur rein technisch sein, gesellschaftlich, Arbeitsmarkt, wo Kontrolle ja durchaus etwas ist, was als große menschliche Leistung wahrgenommen wird. Man könnte sogar den ganzen menschlichen Kulturwertungsprozess als einen Prozess der Kontrollfähigkeit gegenüber Natur erfahren. Also wir sind den Naturkräften nicht mehr ausgeliefert, sondern wir können mit Feuer, mit Feuer die Kälte kontrollieren, wir können mit Werkzeugen und unsere Nahrung besser kontrollieren und so weiter und so fort. Das heißt, Kontrolle hat in unserer Menschwerdung eine riesige positive Rolle und die Ich-Werdung hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir hier sitzen und autonome, entscheidungsfähige Menschen sind, die verantwortungsvoll mit, ich sag's mal auch psychologisch pointiert, unserer Ich-Stärke umgehen können. Das sind alles ja durchaus Dinge, die viele Menschen als sehr positiv wahrnehmen. Und trotzdem sagen sie, wenn wir von Heilwerden sprechen, ist das auch durchaus problematisch. Können Sie dann noch ein bisschen mehr dazu sagen?
Ja, also ich erlebe das oder ich schätze das als etwas ganz Wichtiges ein, dass sich bei uns Menschen die Ich-Struktur gebildet hat und sie ist wirklich unverzichtbar. Das Besondere ist, glaube ich, wenn wir eben das, was wir als solche Instanz Ich bezeichnen, wenn wir das ausgebildet haben, dass wir dann anschließend einen weiteren Weg gehen, nämlich, dass wir in der Entwicklung weitergehen und sagen, ja, ich kann aus dieser Position der Ich-Haftigkeit, kann ich auch wieder herausgehen. Ich kann Ihnen das vielleicht an einem simplen Beispiel erläutern. Ich mache in den Workshops, die ich gebe, häufig ich nenne es jetzt mal ein Experiment oder eine Übung. Es sitzen sich zwei Menschen gegenüber und die eine Person schließt die Augen und die andere Person versucht sich auf den Atemprozess des anderen, der die Augen geschlossen hat, einzustellen. So nach und nach eben den Rhythmus und die Tiefe des Atmens zu übernehmen. Das heißt, sie muss sich für die nächsten Minuten, muss sie ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Motivationen zurückstellen und muss sich auf den anderen Menschen einstellen. Und ich mache diese Übung wirklich nur wenige Minuten und es gibt in der Regel in dem Kreis der Menschen, die jetzt in diesem Workshop sind, immer wieder welche, die mir dann berichten, das sei ganz schön schwierig gewesen, das sei keine einfache Übung gewesen, sondern sich für einige Minuten so sozusagen dem anderen hinzugeben, sich voll und ganz auf einen anderen Menschen einzustellen, das sei schon eine Herausforderung gewesen. Und also wir können sagen, das hat etwas mit Empathie zu tun. Das wäre sozusagen die Umschreibung dafür. Wenn wir empathisch sind, dann versuchen wir ja, die Welt mit den Augen eines anderen Menschen zu sehen. Also wir sehen sie nicht mit unseren eigenen Augen und sozusagen aus unserer eigenen Bedürfniskonstellation heraus, sondern aus der Wirklichkeit der anderen Person. Und es ist immer wieder gesagt, erstaunlich, wie schwer doch eine solche Übung ist. Und das meine ich damit, wenn wir das Ich ausgebildet haben, dann wird es wichtig sein, eben auch sozusagen aus dieser Ich-Haftigkeit wieder aufbrechen zu können, zum Beispiel in einen empathischen Bewusstseinszustand. Und wenn man nun eben solche meditativen Übungen macht, wie Zen oder auch andere, wie Yoga oder andere Meditationsformen, dann wird man sehen, dass es, ich sage jetzt mal, jenseits der Empathie ebenfalls noch weitere Bewusstseinszustände gibt, die wir nach und nach erkunden können und die uns dann eben es möglich machen, aus der Ichhaftigkeit aufzubrechen.
Wohin brechen wir denn da auf?
Es gibt Zustände, bei denen Sie beispielsweise so etwas erleben wie Weite oder Klarheit oder Offenheit. Ich nenne das reine Bewusstseinszustände. Sie erfahren eventuell auf einmal, dass es so etwas gibt, was unverletzlich in einem ist. Sie bemerken, dass es draußen laut sein kann, aber in ihnen ist es still. Sie bemerken, dass sie nicht permanent von irgendwelchen neuen Gedanken überschwemmt werden oder von Bildern überschwemmt werden, sondern dass es in ihnen ruhiger wird. Und das sind eben solche Erfahrungen, die wir dann machen können, die immer noch nicht irgendwie so etwas wie non-duale Erfahrungen sind, die eventuell einen auch einmal ereilen können.
Wenn ich das Ganze ein bisschen aus der rein individuellen Perspektive herausnehmen darf,
ja.
was Sie hier beschrieben haben und was hier durchaus auch, Sie nennen das in Ihren Kursen ja auch einen Weg der Lebenskunst, beschreibt, hat ja mit uns natürlich letztendlich auch als Individuum zu tun, aber es hat eben mit uns allen als Individuum zu tun, insofern nicht nur mit mir. Hier geht es ja auch um gemeinsame Lernprozesse, wo vielleicht etwas heil werden möchte, wo wir aus den Dynamiken unseres Menschwerdens und all den gesellschaftlichen und kulturellen Institutionen, die wir im Außen und im Innern uns gebaut haben, zu etwas kommen, das mit dieser Weite, mit dieser Empathie und auch, Sie sprechen manchmal ja auch, wenn ich das jetzt richtig im Sinne von einem Aufwachen zum Werden zu tun hat, was uns einlässt auf diesen Werdensprozess, der ja sowohl individuell als auch gemeinschaftlich, als auch, wenn man ihn ausdehnt, auf den Werdensprozess dieses ganzen Planetens, ja seine eigene autonome Dynamik hat, auf die man sich einlassen kann, einschwingen kann. Dieses sozusagen nicht auf die Kontrolle fixiert sein, sondern hier sich empathisch für etwas öffnen, das gemeinsam werden will. Hat das was mit Lebenskunst zu tun?
Sie beschreiben das. Also ich habe vorhin gesagt, wenn man so in der Ichhaftigkeit ist, dann sagt man, ich bin der Schöpfer meiner selbst oder ich erzähle meine Lebensgeschichte. Mhm. Wenn man den anderen Aspekt sozusagen zu dem wechselt, dann könnte man sagen, ich kann offen werden für das, was mir mein Leben erzählen will. Also es ist sozusagen eine etwas demütigere Haltung. Ich kann offen werden für den Augenblick. Was ist jetzt das, was sozusagen ansteht? Was ist das, was im Augenblick werden will? Also es ist sozusagen ein Moment von Offenheit, um zu sehen, ja, was habe ich denn an Potenzial? Und was ist bei mir schon entwickelt und was möchte denn noch werden? Also das ist wirklich, es ist schwer zu beschreiben, weil es häufig eben dann, wenn man in solchen Übungen drin ist, ist es ahnungsvoll und man versucht nach und nach eben dem, was sich da zeigt, was sich da ahnen lässt, dem entsprechende Worte zu geben. Und dafür machen wir dann eben in solchen Kursen entsprechende Übungen, die behilflich sind dabei, das, was sich da zeigen will, das nach und nach auch eben in das Bewusstsein zu bringen, in die sozusagen in die verbale oder verbalisierbare Sphäre zu kriegen.
Wenn Sie hier von ahnungsvoll sprechen, klingt das ja als ein sehr harmloses Wort. Aber ich vermute mal, und ich bin neugierig, ob Sie mir da zustimmen würden, dass in diesen sich auf die einigen eigenen Ahnungen einlassens eine Bewusstseinsübung steht, die uns auch allen nicht so leicht fällt. Weil das, was sich hier im Ahnen zeigt, ist ja auch nicht etwas, was ich eigentlich unter Kontrolle habe. Das heißt, lasse ich mich auf Bewusstseinsschichten ein, und ich bin wirklich gespannt, wie Sie das als Psychologe beurteilen würden, die in sich einen gewissen Kontrollverlust, zumindest der Kontrollverlust dessen, was ich als ich jetzt hier sozusagen in der Hand habe, sondern ja. Wenn ich diesen Ahnungen dessen, was sein könnte und werden will, einlasse, lasse ich mich auf einen Prozess ein, der ja mehr mich hat, als dass ich ihn habe. Und das könnte ja und ist es wahrscheinlich auch für viele, für unser, wie Sie es am Anfang auch genannt haben, dieses Kontrollbedürfnis, das bei uns ein sehr stark ausgeprägtes psychologisches Gut ist, durchaus bedrohlich werden. Aber gleichzeitig ist für jeden, und das ist ja interessanterweise auch wieder eine Ahnung, als Ahnung wahrnehmbar, wenn wir uns auf diese Sphären einlassen, dass hier andere Lebensdimensionen in die Lebendigkeit kommen, als die, die normalerweise kontrolliert und ordnungsgemäß
ablaufen. Ja. Ja, also Sie haben das wunderschön beschrieben. Ich meine, wenn man an die Zen-Übung denkt, dann versucht man ja dort sozusagen den sensorischen Input immer geringer werden zu lassen. Man sitzt und man macht die Augen zu bis auf einen Spalt und man zentriert sich auf den Atem, um eben nach und nach all das, was man sonst eben an emotionaler Kontrolle, an kognitiver Kontrolle hat, um das nach und nach zurücktreten zu lassen, sodass wir uns öffnen können für das, was sich eben zeigen will. Und darin stimmen ja all diese, ich sage es mal, meditativen Schulungen überein, dass sie sagen, wir wollen den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich weiten können, dass sie sich öffnen können, dass sie heraustreten können. Also es ist eigentlich immer wieder die gleiche Beschreibung und zum Teil ja auch, wenn ich jetzt an das Zen denke, dann bekommt man Koans, die sozusagen den Mind dann eben verwirren überlisten sollen. Oder wenn ich an Lao Tse denke, dann die Sätze, die Lao Tse sagt, die sind eben ja gewöhnlicherweise nicht einfach so zu verstehen.
Könnte man diese Initiative, die Sie hier gestartet haben, die kooperative Werden, die kann man außerdem auch im Internet nachlesen. Ich sage das mal ganz schnell. Die hat die einfache Webadresse kooperative-werden.de. Da steht von der Philosophie bis zu ihren Programmen auch alles drinnen. Könnte man das auch einordnen unter einer Initiative, die so etwas wie eine neue postsäkulare Kultur hier aufmacht? Ich nenne das deswegen so, weil Sie auch in Ihrem Vorgespräch gesagt haben, einfach aus der Wissenschaft kommend, also aus der Psychologie kommend, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, einfach auch mit Ihren eigenen Bewusstseinspraktiken wie Zen und Qigong durchaus auch in einem konflikthaften Verhältnis mit der herkömmlichen Scientific Community lebend, sehe ich hier ein Bestreben, und das ist ein Bestreben, das ja auch in der Achtsamkeitsbewegung wahrnehmbar ist, unsere ich nenne es mal sagen, säkularen Werte der westlichen Aufklärung mit etwas neu zu verbinden, was früher eher in religiöse, spirituelle Kontexte gefallen ist, um dadurch ja auch unseren Begriff von Gesundheit und unseren Begriff von was heil ist, wieder weiten zu können. Um hier einen Begriff reinzubringen von dem deutschen Soziologen Max Weber, der diesen Begriff der Säkularisierung vor ungefähr 100 Jahren auf den Punkt gebracht hat, und das ist eine Formulierung, die oft zitiert wird, es geht um die Entzauberung der Welt, also die Welt wirklich auf das Rationale zurückzuführen. Und das, was Sie machen, ist vielleicht jetzt nicht im Sinne eines Zurückgehens zu diesem Zauber, aber durchaus, ich würde es mal von mir aus so formulieren, der Welt auch wieder ihren Zauber geben.
Ich denke, was uns wichtig ist, das ist sicher eine säkulare Perspektive, bei der wir schon sehen, dass wir eben in unserer jetzigen Gesellschaft eine Reihe von Entwicklungen haben, die so nicht fortgesetzt werden sollten. Mhm. Also ich nenne das die große Erzählung. Und zu dieser großen Erzählung gehört also meinetwegen solche Sätze, das klingt jetzt so ein bisschen flapsig, wie dass Wachstum alternativlos ist. Oder wenn Sie so wollen, dass wir ja, Ressourcen verbrauchen können und all solche Aspekte, die oder dass wir für die kommenden Generationen ja Risiken anhäufen, die ja wirklich gewaltig sind. Und ich denke, wenn wir uns in so einen ja, gesellschaftlichen Kontext hineinbegeben, müssen wir auch sehen, dass das eben verknüpft ist mit unserer Ich-Haftigkeit. Mhm. Und deswegen gibt es bei uns auch in einem Kurs einen Beitrag von jemandem, der die sogenannte Postwachstumsökonomie vertritt. Es ist Mikro Pech, zufälligerweise ein Professor hier an der Universität Oldenburg. Und er wird uns etwas darüber berichten, wie denn sozusagen eine Gesellschaft aussehen könnte, in der wir solche Ideen wie wir brauchen immer weiter ein Wachstum, wie das sozusagen auch anders angegangen werden könnte. Mhm. Das wäre also für mich so ein wichtiger Punkt, dass solche Entwicklungen, wie wir es jetzt beschreiben, vom Gesundwerden zum Heilwerden, dass die auch immer eingebettet sein müssen in eine entsprechende Kultur. Also wir können nicht nur immer sagen, wir lassen alles beim Alten und wir meditieren, ich sage es jetzt mal ein bisschen sehr flapsig, und wir meditieren halt, sondern und dann leben wir in allen Widersprüchen weiter, sondern nein, wir brauchen auch, um das besser verwirklichen zu können, brauchen wir auch eben eine andere Handlungspraxis oder eine andere gesellschaftliche Praxis, wie beispielsweise die eben einer Postwachstumsökonomie, um uns da mal ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und das ist ja wirklich ganz spannend, wenn man sieht eben, welche Alternativen da eben möglich sind und auch eben jetzt schon angehbar sind. Also für mich, ich habe ja in den Papers auch geschrieben, dass ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung dieses Konzeptes darin bestand, dass ich mit dem Konzept der solidarischen Landwirtschaft in Berührung gekommen bin. Mhm. Und wenn ich dann noch vielleicht ein paar Sätze dazu sagen kann, für mich war das insofern eine ganz wesentliche Erfahrung, als dann eben gezeigt werden konnte, dass man eben nicht nur bei den großen Handelskonzernen eben sich mit entsprechenden Nahrungsmitteln versorgen kann, sondern dass sich Menschen zusammenschließen können und sie vereinbaren, beispielsweise eben dann als Solidargemeinschaft mit einem Erzeuger, dann eben, dass er für sie wirklich Lebensmittel herstellt und sie ihm garantieren, dass er diese Lebensmittel zu einem fairen Preis auch dann eben weitergeben kann oder abgeben kann. Und das ist eben eine solche Alternative, die uns eben auch vorschwebt.
Jetzt haben Sie natürlich einen weiten Bogen geschlossen, gezogen von, ich sag's mal, Meditationspraktik, Qigong, ja. Körperbewusstsein zu einer solidarischen Landwirtschaft und einer Postwachstumsgesellschaft. Offensichtlich sehen Sie das, was Sie hier als Heilwerdung sehen, ja nicht nur als eine persönliche Potenzialentfaltung, sondern auch als einen kulturellen Impuls, der hier auch einen Kulturwandel mit auslöst oder Teil dieses Kulturwandels ist.
Ja, ja. Also für mich ist Meditation und so etwas nie mit Weltflucht, um vielleicht mal diesen Begriff hier einzubringen, mit Weltflucht verbunden, sondern im Gegenteil. Also einer meiner sozusagen gedanklichen Lehrer war Aurobindo gewesen, den ich als Student dann eben gelesen habe. Und Aurobindo war eben einer derjenigen gewesen, der ein Freiheitskämpfer oder ein Unabhängigkeitskämpfer war und der eben Gott sei Dank noch erleben konnte, wie Indien dann unabhängig geworden ist. Das heißt also, unser persönliches Leben, unser individuelles Leben ist immer eingebettet in einen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Oder wenn ich es aus der Zen-Perspektive sage, wenn man den Zen-Weg geht und bis zu einem bestimmten Punkt gegangen ist, dann kehrt man verschmutzt auf den Marktplatz zurück. So heißt das dort. Man kehrt auf den Marktplatz zurück. Also man bleibt nicht irgendwie ein Eremit oder in seiner Klause oder auf seinem Kissen, sondern man kehrt dorthin, wo das Leben in seiner Alltäglichkeit sich abspielt. Und man mischt sich eben dort eben wieder ein. Und vielleicht noch ein anderer Satz, der mir wichtig ist. Es ist ein Unterschied, ob ich eben sozusagen den Alltag begreife als ein Handlungsfeld, das ich aus dem Alltagswachbewusstsein vollziehe, oder aber aus einem Bewusstsein, das eben eine bestimmte Entwicklung genommen hat. Mhm. Also für mich als Wissenschaftler war es spannend zu sehen, wie ich als Wissenschaftler, wie sich der Forschungsgegenstand verändert hat oder wie für mich als Therapeut, wenn ich dann eben sehen konnte, ich begegne einem Menschen aus jeweils anderen oder unterschiedlichen Bewusstseinszuständen. Ich kann einem Menschen aus dem Alltagsfachbewusstsein begegnen oder aus dem empathischen Bewusstsein oder aus einem Bewusstseinszustand, den ich eben die reinen Bewusstseinsqualitäten nenne. Mhm. Und jedes Mal ist die Begegnung eine andere. Ich mache jeweils unterschiedliche Beziehungsangebote. Mhm. Und das ist was ganz Wesentliches, dass wir eben sehen können, wir können sozusagen uns weiten, wir können unseren Bewusstseinszustand, wir können den verändern, wir können den modulieren und jeweils so mit einem Menschen dann handeln, umgehen, begegnen, wie es für ihn zuträglich ist und vielleicht auch dann eben wesentlich und wichtig ist.
Wenn ich da einfach so direkt fragen darf, was denn dann hier anders ist oder wenn ich es anders formulieren kann und Ihr Bild vom Marktplatz bemühen darf. Also wenn man sozusagen den Ochsen gefunden hat, den Ochsen losgelassen hat, in diesem Bild von den 10 Ochsenbildern, und am Schluss kommt man auf den Marktplatz zurück. Ist irgendetwas auf diesem Marktplatz anders? Weil das ist so eine Frage, die mich bei diesen Ochsenbildern immer beschäftigt hat, weil die Auskünfte von diesen Zen-Kommentatoren oft unterschiedlich sind. Manchmal der Punkt genau ist, dass eigentlich nichts anders ist. Aber der Punkt ist ja doch, dass man zurückkommt und dazwischen etwas sich im Bewusstsein getan hat. Was ist anders, wenn wir auf den Marktplatz zurückkommen, und warum ist das wichtig, auf dieser anderen Weise, wenn dem so ist, auf dem Marktplatz zu sein? Was ist dieses andere?
Der Ochse ist nicht bloß ein Stück Vieh. Der Ochse ist ein Lebewesen.
Ja.
Ich habe eine andere Beziehung zu ihm.
Okay.
Eine ganz andere Beziehung.
Okay.
Und wie gesagt, wenn ich das nochmal ins Psychotherapeutische übersetze, es ist immer wieder erstaunlich, wenn man jetzt mal im Bereich der herkömmlichen Psychotherapie bleibt, wenn man da einem Menschen begegnet, den man also allein schon sozusagen aus der Empathie heraus sieht, wahrnimmt, für ihn offen ist. Menschen sagen dann häufig zu einem, heute ist irgendwas passiert und das war ganz anders. Ich war heute ganz angstfrei gewesen, oder ich war heute viel näher bei mir dran, oder ich war heute bei mir eher zu Hause gewesen, oder heute hat sich was bewegt, oder heute bin ich wohin gekommen, wohin ich noch nie gekommen war. Oder manchmal begegnet man ja auch Menschen, die traumatisiert sind und bestimmte Bereiche ihres Organismus, ihres Leibes sind abgespalten worden. Und auf einmal sagen sie, heute bin ich dahin gekommen. Da habe ich hinspüren können. Und ich hatte keine Angst dabei. Also es sind häufig solche Prozesse, bei denen etwas in Bewegung kommt, bei denen etwas spürbar, fühlbar wird als eine leibliche Qualität. Und das ist für beide Seiten dann berührend.
Eine Hörerin hat hier eine Frage gestellt, die ich auch fast so schon stellen wollte. Ich lese sie mal vor. Sie schreibt: Sehr geehrter Herr Bellstamm, welche Rolle spielt bei Ihren Kursen das Miteinander? Menschen stehen ja selten so für sich, sondern eher in einem Gewebe von Beziehungen. Wie werden Ihre Teilnehmer dieser Dimension gerecht?
Einmal indem also unsere Kurse sehr klein sein werden. Es sind also maximal 25. Und das Miteinander wird darin bestehen, dass wir sehr viele Übungen machen. Das heißt also, es wird nicht irgendwie in dem Sinne gelehrt durch Vorträge, sondern wir versuchen eben, ich sage jetzt mal, in Übungen Erfahrungen zu sammeln, über die wir uns austauschen können. Übungen auch, die wir miteinander machen, als Zweier- oder Dreiergruppe. Und das eben ein sehr lebendiges Geschehen ist und die Teilnehmenden eben nicht nur Rezipienten sind von etwas, was die Lehrenden sich schon ausgedacht haben, sondern wir lernen in dem Sinne mit den Teilnehmern mit. Wir haben vielleicht bestimmte Erfahrungen schon gemacht, aber ansonsten lernen wir eben mit den Teilnehmenden mit.
Nicht spannend bezüglich diesem Miteinander, wie ich die Frage gern gestellt hätte, und vielleicht, wenn ich das noch dazu lege, ist, wenn wir davon sprechen, um dieses schöne deutsche Wort wieder heil werden, was im Englischen ja interessanterweise auch diese sprachliche Nähe zu dem Wort whole, also ganz hat. Ja? Und Und all das, was Sie vorher angesprochen haben, mit der Ich-Haftigkeit, mit der wir in der Welt, uns der Welt begegnen, wir begegnen einander ja auch in dieser Ich-Haftigkeit. Das lebendige Ganze des Miteinanders, das in traditionellen Gesellschaften noch eine völlig andere Bedeutung hat, ist, wenn ich es mal sehr verkürzt sagen darf, ja oft einem sehr instrumentalen Verhältnis zueinander gewichen. Ist dieses Heilwerden, von dem Sie sprechen, nicht auch ein Wahrnehmen, dass unser Miteinander, dieses Miteinander lässt sich natürlich ausdehnen. Also das ist ein Miteinander fängt zum Beispiel an, wenn wir hier über Internet ein Gespräch führen, wo wir uns in unserer Ich-Haftigkeit begegnen können jeweils, oder wo in diesem Gespräch auch ein lebendiges Beziehungsfeld entsteht, aus dem seine eigene lebendige Dynamik sich entfalten kann. Das sind andere Wirklichkeiten, die vielleicht mit der Ungeteiltheit des Lebendigen, sowohl im Menschlichen als auch darüber hinaus, viel mehr zu tun haben, wo ich mich natürlich auf etwas einlassen muss. Also wenn ich mich auf die Lebendigkeit dieses Gesprächs mit Ihnen einlasse, bin ich nicht in Kontrolle des Gesprächs, sondern ich muss genau zuhören,
Ja.
was zwischen uns passiert.
Ja, also ich finde es ganz toll, wenn Sie das so jetzt formulieren, weil wenn ich so überlege, wie jetzt das Gespräch bislang verlaufen ist, dann kann man ja nicht sagen, das haben wir so geplant, sondern wir haben uns versucht, Stichwörter zu geben und haben zugehört, was jeweils der andere sagt. Also es ist eben etwas ganz anderes, als wenn ich sozusagen, Sie haben nicht versucht, mich zu belehren, ich habe nicht versucht, Sie zu belehren, sondern wir haben miteinander versucht oder sind noch dabei, etwas zu klären. Also meinetwegen eben, was ist ein Unterschied zwischen gesund werden und heil werden und ganz werden? Also da versuchen wir ja drum zu ringen, was können wir das näher beschreiben? Und ich versuche sozusagen immer wieder sozusagen das quasi Transverbale, das da drin steckt, ein bisschen zu verdeutlichen, wenn ich sage, ja, es geht darum, das Potenzial, das in einem Menschen ist, an das heranzukommen, dem eine Chance zu geben, dass es sich zeigen kann. Ich sage nicht, das Potenzial eines Menschen besteht darin, sondern jeder Mensch bringt eben nun eben ein besonderes Potenzial mit und dass diese sozusagen diese Einzigartigkeit, die müssen wir eben respektieren und versuchen dann eben Chancen zu ermöglichen, dass es sich zeigen kann und ein Mensch sozusagen aus der Ahnung vielleicht ein bisschen mehr weiß, ach so, das könnte mit mir zu tun haben, das möchte sich verwirklichen. Also ich kann vielleicht noch ein anderes Konzept hier einbringen, das für mich ganz wichtig war. Viktor von Weizsäcker, vielleicht noch einigen ein Begriff. Viktor von Weizsäcker hat mal unterschieden zwischen dem gelebten Leben und dem ungelebten Leben. Und die tolle Aussage, die er nun machte, bestand darin, dass er sagte, das, was das Leben voranbringt, ist immer das Ungelebte. Und so ähnlich könnte ich das auch formulieren. Also in uns ist so etwas wie ein Potenzial, in uns ist so etwas wie eine Sehnsucht. Oder wenn ich Graf Dürkheim nehme, der sagt, wir müssen durchbrechen zum Wesen. Also es gibt sozusagen unterschiedliche Sprachspiele, in denen immer wieder versucht wird, das auszudrücken. Und dieses Ungelebte, das will irgendwie erkannt werden. Wir können nicht sagen, das ist es, sondern wir versuchen, uns dessen gewahr zu werden. Und es in aller Behutsamkeit, in aller Achtsamkeit, ja, zu erspüren und dann vielleicht auch eben verbalisieren zu können und dann eben immer weiter ins Leben bringen zu können. Und das Tolle ist ja, wenn man für sich den Eindruck bekommt, ich nähere mich sozusagen dem, was für mich wesentlich ist, dann wird das Leben einfacher. Mhm. Es wird mit viel weniger Anstrengung behaftet. Also wenn ich so überlege, wie ich am Anfang Therapie gemacht habe, also Psychotherapie gemacht habe, dass ich dann da eben abends ab und zu nach Hause gegangen bin und sagte dann, oh, heute habe ich aber viel geschafft. In späteren Jahren war ich sozusagen mit dem Menschen, mit dem ich zusammen war, oder der Menschengruppe, mit der ich zusammen war, sozusagen im Fluss. Mhm. Und wir haben sozusagen versucht, dieses Fließen zu erspüren. Und das war dann eben nicht, dass wir gegen irgendetwas oder für irgendetwas gekämpft haben, sondern es ging darum, können wir uns auf das einlassen? Können wir das versuchen zu formulieren? Können wir das erkennen? Und das war eine so bereichernde Tätigkeit, die ganz anders war als so die Idee von heute will ich aber mit dem Klienten das und das erreichen. Mhm. Also, diejenigen, die Psychotherapie machen, kennen das vielleicht, dass man sozusagen Therapieziele hat. Und dann wird es manchmal anstrengend, weil eben die therapeutische Stunde, die verläuft anders als das, was man eventuell geplant hat.
Das kommt durchaus vor. Das kommt auch bei Radiosendungen vor. Ich würde gern auf etwas eingehen, was Sie vorher schon mehrmals unter anderem mit dem Wort Sprachspiele mit angesprochen haben. Da ist eine Frage eines Hörers, eine längere Frage, und der Hörer hat diese Frage auch treffenderweise benannt, eine vielleicht zu lange Frage. Ich lese sie trotzdem vor. Was mir sehr gut gefällt in der Art und Weise, wie Sie über das Bewusstsein sprechen, ist das Unprätentiöse und fast Sachliche. Das tut der Sache vielleicht sehr gut. Was ich aber jetzt trotzdem frage, ist, dass man bei der Bewusstseinsübungen, die Sie ansprechen, an Räume oder Bereiche herankommt, die unser normales Begriffsrepertoire, mit dem wir im Alltag gut zurechtzukommen scheinen, sprengen. Die Öffnung oder Weite ist ja vielleicht nicht nur weit und offen, sondern vielleicht grenzenlos und endlich irgendwie unbeschreiblich unsagbar. Wie gehen Sie damit um, dass gerade wissenschaftliche Termini bestimmte Phänomene nicht fassen und vielleicht deshalb auch nicht anerkennen können? Brauchen wir neben der sachlichen Sprache nicht auch eine poetische?
Ja, wunderbar. Also ich könnte jetzt dazu vielleicht so antworten. Die Erfahrungen, die man dann macht, die sind transverbal. Und deswegen versucht man eben, weil das, was wir da erfahren, eben nicht nur in Worten einzufangen, sondern man nimmt sozusagen künstlerische Methoden, dass man etwas malt oder dass man etwas in Ton gibt oder dass man eben sehr metaphorisch ist, um es, das, was man da erfährt, um es einigermaßen übersetzen zu können oder einfangen zu können oder verständlich machen zu können für einen selbst, aber auch vielleicht für andere. Und ich kann mir, wenn ich jetzt also Gedichte von Rilke oder so hernehme, dann würde ich sagen, vieles, was Poeten, also Dichter notiert haben, das stammt aus einer Bewusstseinserfahrung, die zunächst mal transverbal war, und sie haben es nun eben versucht, in eine solche Sprache zu fassen, bei der man selber dann wieder sozusagen in den Bewusstseinsraum, sich für diesen Bewusstseinsraum öffnen können sollte, in dem der Dichter oder die Dichterin war. Ich kann das vielleicht an einem Beispiel noch vielleicht ergänzen. Mathilde Domin schätze ich, weil sie es für mich meisterhaft versteht, mit wenigen Worten so etwas einzufangen. So etwas. Und es gibt von ihr ein Gedicht, das besteht aus 9 Wörtern. Und das Gedicht lautet: Dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Und ich finde das irgendwie unheimlich berührend, sich dieses ganz schlichte Gedicht selber vorzusagen, eventuell die Augen zu schließen und sich dieses Gedicht vor sich hin zu murmeln und in eine solche Gestimmtheit zu kommen, aus der heraus Hilde Domin möglicherweise dieses Gedicht geschrieben hat. Mhm. Dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten. Mhm. Also das vielleicht so zu dieser Frage, die der Hörer gestellt hat.
Wunderschön, und man könnte jetzt noch viel dran hängen, was so ein paar Worte auch an Bewusstsein setzen. Also Worte sind ja nie Endpunkte. Worte lösen auch immer im Bewusstsein einen Strom aus, lösen eine Bewegung in ein Leben aus. Ich würde gerne als letzte Frage, weil wir auch schon am Ende unserer Zeit angekommen sind, noch einmal über das Individuelle hinausgehen wollen. Wir hatten in Radio Wolf in den letzten Wochen sehr viel Gäste, die auch zur, ich sag mal, politischen Krise hier gesprochen haben, von der Flüchtlingskrise, von der kulturellen Krise. Wir haben mit Ihnen jetzt auch ganz bewusst hier einen Gegenpol gesetzt. Aber ich möchte die zwei Pole insofern zusammenbringen mit der Frage: Sehen Sie das, was Sie hier machen, auch als eine Kulturinitiative oder als Teil eines kulturellen Aufbruchs, der in diesen verschiedenen Krisenhaftigkeiten unserer Gesellschaft, unserer Kultur, die wir gerade erleben, hier einen wichtigen neuen Impuls setzt? Und wenn ja, was wäre das?
Also ich danke Ihnen für diese Frage. Ich sagte ja vorhin schon, unser individuelles Leben ist immer eingebettet eben in einen gesellschaftlichen Kontext. Und aus dem der momentane Kontext, gesellschaftlicher Kontext, ist ein Kontext von Ichhaftigkeit. Ich habe vorhin eben so als Alternative eben schon das Stichwort Postwachstumsökonomie gegeben. Und das ist ja insofern ein, wenn Sie so wollen, eine Alternative, oder ich könnte auch sagen, es ist subversiv. Es ist widerständig gegenüber dem Herkömmlichen. Und das, was ich unter dieser Kooperative werden verstehe, ist auch eben Menschen zu ermutigen, dass sie vielleicht aus herkömmlichen Bezügen, in denen sie drin sind, aufbrechen oder aber, ich könnte das jetzt anknüpfen an etwas, was uns ja ganz häufig als Professionellen begegnet, dass Menschen zu uns kommen, die schon sagen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Also sie spüren, dass ihre Lebenspraxis eingebettet ist in etwas, womit sie persönlich nicht mehr einverstanden sein können, oder aber, dass diese Lebenspraxis in irgendeiner Weise sich stößt mit dem, was man sagen könnte, ihr Potenzial ist. Und sie merken, sie kriegen das nicht zusammen. Und das, was wir unter Werdensbegleitung verstehen, bezieht sich ja darauf, dass wir einen Menschen in diesem Dilemma, wohin könnte es gehen, dass wir da eben verständige Gesprächspartner sein wollen, verständige Übungspartner sein wollen, um eben eine Klärung und möglicherweise auch einen anderen Lebensweg zu erkunden.
Ich darf das auch als Schlusswort nehmen. Wir sind schon ein bisschen über unserer Sendezeit. Herr Beschner, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für auch diesen Übungsweg, den Sie beschrieben haben, auch für die kulturelle Dimension, die das mit sich bringt. Und ich glaube, dieses sich ins Werden, sich aufs Werden einlassen, ist etwas, was, glaube ich, uns allen als kulturellen Aufbruch hier wirklich ansteht. Und danke, dass Sie hier diese Initiative gestartet haben und danke, dass Sie hier mit in der Sendung dabei waren. Einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend und ich darf danken, dass ich heute hier dabei sein konnte. Dankeschön.
Auf Wiedersehen.